mein Lieber, einen wunderbaren guten Tag.
Einen schönen guten Tag aus dem schönen Hamburg.
Ich konnte es ausnahmsweise wirklich gar nicht erwarten, dich zu sprechen.
Das finde ich gut, geht mir ja auch immer so.
Weil ich, also keine Neuigkeiten, aber dir was zu erzählen habe. Also das geht mir eigentlich auch oft so und ich
muss dir auch diesmal erzählen. Also keine Neuigkeiten hast, sondern es ist einfach nur so Redebedürfnis. Es ist natürlich diesen ganzen Podcast-Kollegen ja durchaus eigen. Nicht neu, ja. Aber doch so ein gewisser Äußerungswut ist ja denen ein. Jetzt bin ich aber gespannt.
Ich hatte eine Art Offenbarung oder ich wurde mir einer Sache bewusst, die...
Aber es war jetzt keine, sagen wir mal, Erscheinung oder du hast jetzt keine Schriftrollen verfasst oder so, müssen wir jemanden schicken? Nein.
Nee, mir wurde klar, dass eine Person, wahrscheinlich außer dir, die mich seit Jahren schon begleitet, eigentlich schon unglaublich geprägt hat. Also auch mein Bewusstsein in Sachen Wein, in meiner Profession, in allem. Und ich weiß nicht, ob du jemals Urs Clark gehört hast.
Nee, Urs wie der Knochen oder Urs wie der...
Na hier wie von Alice im Wunderland, da gab es auch einen Urs, oder?
Du meinst den Zauberer von Oos, meinst du? Das war,
ja, genau.
Das
genau.
War, ist durchaus eine eigene Geschichte. Aber
also das ist der Name.
Letztlich auch in so einer bunten Welt. Ja, jetzt mache ich mir doch ein bisschen
und Clark
Gedanken.
Wie Clark Gable. Ah. Also das aber als Nachname. Okay. Und das Amüsante, und daher fand ich das so spannend und so lebendig, er verbindet uns beide, weil er ist Schauspieler und Weinjournalist.
Also wer von uns beiden ist denn jetzt Schauspieler? Keiner. Wer ist Weinjournalist? Ich auch nicht so richtig.
Ja, ich auch nicht. Aber zumindest also inkludiert er alles, was uns irgendwie berührt. Also sowohl die Filmografie als eben auch den Wein als solches. Also er ist Journalist, was du hier bist. Du arbeitest mit Film, er ist Schauspieler. Mit Wein macht er auch was. Also er hat neben dessen, dass er unter anderem in den alten Superman-Film mitgespielt hat aus dem Jahre 78, eine Reihe von Filmen gedreht, aber, und das finde ich das weitaus interessantere, und zwar für mich natürlich das berührendere, er hat wahnsinnig viele Bücher geschrieben. Also ich glaube, er hat in der Folge 30, 40, 50 Bücher geschrieben und es gibt ein, zwei Bücher, die ich dir also persönlich gern ans Herz legen und natürlich auch gerne ausleihen würde. Und das ist zum einen ein Rebsortenbuch, weil er Rebsorten total neu definiert, total anders sieht und die auch ganz anders dekliniert und vermittelt, also eben auch die Lebendigkeiten. Der hat eine so wunderbare Sprache, eine so bildliche Sprache, eine so blumige Sprache, das finde ich großartig. Und das eben auch bei den Weinlandschaften, die er versucht in seinem Atlas zu vermitteln, um eben nur zwei Bücher exemplarisch darzustellen. Es ist einfach wirklich großartig. Du liest die Bücher und du bist so berührt, also allein wie er den Chardonnay, keine Ahnung, als Weinschlampe darstellt oder wie er den Riesling als den Primus oder den Elite-Schüler darstellt, ist sehr, sehr, sehr außergewöhnlich. Würde ich dir gerne, ach, bald ist ja Weihnachten.
Ja, ich finde, ich wollte das jetzt doch so unterschwellig, wollte ich das einarbeiten, aber das ist, guck mal, das ist ja jetzt nicht mehr lange hin und ich finde, da hast du doch schon mal ein schönes Paket, was du schnüren kannst. Da ist das
also
ja.
Ich hab ja in dem Sinne keinen Mentor, also ich habe keinen, wo ich sage, der hat mich wirklich geprägt oder dem so, ich wollte so sein wie er, aber Urs Clark, also ohne dass ich es jemals bewusst verfolgt habe, hat mir ganz, ganz viel Input gegeben. Hast du sowas auch bei dir in der Branche? Also wo du sagst, boah, das ist der Kultweinmensch für mich in der Film- oder in der Journalistenwelt?
Nee. Also, nee. Ja, nee. Also muss ich jetzt wirklich nochmal fünfmal überlegen, aber würde ich jetzt so negativ bescheiden, weil wüsste ich jetzt nicht.
Schade.
Es gibt natürlich auch so auf meinem persönlichen beruflichen Weg hat es immer wieder Leute gegeben, die ich beeindruckend fand oder für mich in dem Sinne für den Moment oder die Phase wichtig und entscheidend, aber dass jetzt so eine Figur da über mir schwebt und ich ihn als den Begleiter meines Lebens bezeichnen könnte, nee, habe ich, tut mir leid. Serio.
Schade, was wären die fünf wichtigsten Menschen in deiner Welt?
In meiner Welt?
Ja. Also in deiner beruflichen Welt, um Himmels Willen.
Ist ein Regisseur, aber den finde ich trotzdem so immer wieder von Bildern und das hat mich über den Weg, obwohl ich jetzt gar keine solche Filme mache, aber dennoch fand ich Tim Burton total stark. Der hat übrigens wieder so eine mega geile Serie auf, weiß ich gar nicht, Netflix, glaube ich, veröffentlicht hat, Wednesday, also der greift auf die Addams Family zurück. Den fand ich, finde ich immer wieder so inspirierend mit den Dingen, die er macht. Und insofern spannend, weil der sich auf der einen Seite immer wieder neu erfindet, auf der anderen Seite sich so optisch so ganz krass treu bleibt. Ja, also diese Bilder, die der schafft. Hast du da was vor dir? Also sowas wie, keine Ahnung, etwa mit den Scherenhänden oder Nightmare Before Christmas oder irgendwie solche Filme. Und wer ist in meiner Welt? Ja, da gibt es so eine Handvoll Vorzeigejournalisten, die irgendwie ganz brav auf Nannenschule und weiß der Kuckuck was ganz stark performt haben. Ich finde zurzeit in seiner Art und Weise, wie er Journalismus macht, und finde ich den Ingo Zamperoni total beeindruckend. Ja, weil er, ich fand jetzt auch neulich seinen Ausflug nach Amerika, um dieses zweigeteilte Amerika in Trump und Nicht-Trump aufzuzeigen, dann auch seine eigene Familie zu interviewen, zu befragen. Das fand ich total toll, finde ich, ich will nicht sagen wegweisend, aber finde ich toll, dass die ARD da auch so jemanden hat, der richtig präzise ist, ein guter Journalist ist und trotzdem sympathisch. Das finde ich total stark. Wer früher, fand ich auch, also wenn wir mal bei der Tagesschau sind, ich fand natürlich Ulrich Wickert war toll, ne, der dann immer endete mit jedem an allen, wie hieß es, Ihnen allen eine grusame Nacht, fand ich auch gut. Aber als Journalist fand ich noch Klaus Kleber wirklich beeindruckend, und wobei der sich ja auch so aus dem Geschäft verabschiedet, und natürlich der hart aber fair Moderator. Wie heißt er denn nochmal? Jetzt habe ich es versemmelt, liebe Kollegen. Also ich finde ihn trotzdem toll. Frank Plassberg, Menschenskinder. Lieber Herr Plassberg, es tut mir leid, dass der Name mir entfallen ist. Aber dennoch, verabschiedet sich jetzt auch in Rente. Er hat ja auch gesagt, er will auch in Rente gehen. Ich finde, dass der den Journalismus insofern positiv beeinflusst hat, weil er hart, aber eben fair war. Und die Sendung insofern wegweisend, weil das eine harte Konfrontation aufgemacht hat in den Talks, in den Shows, und aber trotzdem irgendwie so basisfreundlich, höflich geblieben ist. Das fand ich toll. Mhm. Weil das ja manchmal dann, wenn jemand der Meinung ist, er müsste jetzt ganz hart nachfragen, es immer so viele peinliche Momente gibt, die immer so ganz hart an der Beleidigung vorbeischlingern. Das hat der toll gemacht. Aber apropos Abschiede, das ist noch ein Thema, was mir so ein bisschen am Herzen liegt. Ist heute so ein bisschen die Sendung der Abschiede, weißt du das eigentlich?
Der Abschiede?
Der Abschiede. Naja,
was willst du mir sagen?
Wir bleiben natürlich auf immer geeint, lieber Silvio. Aber ein Teammitglied verabschiedet sich auch in den Ruhestand, ein bisschen vorzeitig, wie ich finde, weil er erst 20 ist, aber der liebe Julius, der uns von der Folge 1 an begleitet hat, und du bist ja so ein Podcast, liebe Zuhörer, so ein bisschen, da ist doch mehr zu tun, als dass nur zwei Labertischen sich irgendwie irgendeinen Kram erzählen, sondern da ist natürlich im Hintergrund so viele technische Dinge, das muss geschnitten werden, das muss abgehört werden, ausgepegelt etc., gegebenenfalls kommen da noch Hintergrundgeräusche dazu und so weiter. Und dafür war unser aller Julius stets da, aber der hat sich jetzt, der hat Besseres zu tun, als uns beiden weiter die Dienste zu offerieren, und hat sich ins schöne London verabschiedet und hat jetzt kaum noch Zeit für uns. Insofern kann jeder, der bei den nun folgenden Folgen so gewisse qualitative Einbußen bemerkt, sich vertrauensvoll an uns wenden.
Und auch gerne selber Hand anlegen.
Ja, oder selber seine Dienste anbieten. Und dann gibt es noch einen Abschied, aber der ist eher so, den habe ich jetzt so mit dazu gewoben.
Ich bin gespannt.
Ich bin heute Morgen ins Büro gelaufen, hier das schöne Hamburg, und da habe ich tatsächlich noch sensibilisiert durch die Berichterstattung der vergangenen Tage eine Telefonzelle gesehen.
Ja.
Und die gibt es jetzt ja nicht mehr.
Die letzte.
Naja, es gibt ja in Deutschland, so habe ich gelernt, noch ungefähr grob 12.000 Stück. Aber die werden jetzt quasi der Betrieb eingestellt, und die werden so Stück für Stück demontiert oder irgendwelchen anderen Nutzungszwecken, in andere Nutzungszwecke überführt, sei es jetzt irgendwie als kleine Bibliothek oder weiß ich hier diese, ne, kannst ein Buch anstellen, kannst du eins rausnehmen oder irgendwie, weiß ich nicht, als Gewächshaus. Aber prinzipiell wird die Funktion und der Betrieb seitens der Telekom eingestellt. Und insofern geht da ja auch schon so eine Ich meine, wir kommen ja durchaus, Silvia, wir müssen an der Stelle gestehen, dass wir ein gewisses Alter erreicht haben und so eine Telefonzelle früher schon durchaus so zu meinem Leben gehört hat. Also da ist man dann losgestiefelt und hat irgendwen angerochen. Es roch immer so leicht nach Urin in den Dingern, so ein bisschen verschwitzt und muffig. Aber da ist ja so viel passiert in diesen. Da hat man sich vor Regen geschützt, da hat man geknutscht. Also es sind ja viele Dinge so in Telefonzellen passiert. Ne? Das ist jetzt vorbei.
Bin ich da bei dir? Meine Telefonzellenzeit war weitaus mehr in Amerika, wo wir noch Telefonkarten hatten.
Ja, die gab es aber hier in Deutschland auch, lieber Silvio. Ja, die kenne ich noch und die wurden sogar gesammelt und gehandelt. Ich kann mich daran erinnern, dass da bei mir in der Schule da ein reges Geschäft entstand, wobei ich dann, also ich war nicht so der, habe ich mich nicht für begeistern können. Ich war auch nicht so der Briefmarkentyp.
Ich ja und beides. Also meine Telefonkartensammlung aus Amerika-Zeiten.
Die hast du noch.
Glaube ich, um die 200, 250 Telefonkarten, weil es günstiger war, mit Telefonkarte zu telefonieren als mit dem heimischen Telefon. Und ich muss die noch irgendwo haben, weil ich ja in vielen Segmenten so ein kleiner Messi bin. Unter anderem auch mit Weinzeitschriften. Ich habe mal einen kompletten, so einen großen Papiercontainer voll gemacht, als ich meine ganzen Weinzeitschriften entsorgt habe, was im Nachhinein dumm war. Die hätte ich einfach einen Winzer oder wie auch immer, wen Interessierten schenken sollen oder jemanden oder keine Ahnung, eine Berufsschule zur Verfügung stellen sollen. Aber da habe ich sehr viel gesammelt und die Telefonkarten, auch Briefmarken habe ich noch, meine alten Alben aus vor und dazu mal. Telefonzellen erinnere ich mich neben der Amerika-Zeit vor allen Dingen an meine Rügana-Zeit. Das waren also länger als vor den Restaurationen standen die Leute vor den Telefonzellen, um ihre Lieben daheim anzurufen. Es hat ja kein Hotelzimmer, damals irgendwie ein Telefonhandy gab es sowieso nicht. Und es waren Riesenschlangen, die standen teilweise 2, 3, 4 Stunden vor den Telefonzellen im Binz auf Rügen, um irgendjemand anzurufen. Irre, irre Zeit. Und ich weiß noch, wie ich habe, wenn ich bei meiner Oma war, meine Mama einmal in der Woche angerufen, von einer Telefonzelle aus. Ja, ich habe da auch sehr viele, also wenig knutschende, aber sehr viele visuelle Erinnerungen an Telefonzellen.
Ja, siehst du. Aber ich meine, Gott sei Dank, zumal früher gab es ja noch diese Dinger mit Wählscheibe. Ich meine, heute bei diesen Nummern, bei diesen langen Nummern, dann noch mit Auslandvorwahl etc., da würde es sich ja, also würde es sich ja kaputt wählen. Früher waren die Telefonnummern ja gefühlt auch irgendwie alle kürzer, oder? Also habe ich so... Zumindest das Gefühl.
Sie waren kürzer, aber aus lauter Geige hat sich mein Stiefvater mal ein Wähltelefon gekauft, weil er so ein altes Büro hatte und wollte da natürlich auch so ein authentisches Telefon haben. Und es ist ein Graus, damit zu telefonieren. Also da dann die Nummer mit und einzugeben und dann hast du aus Versehen in die falsche Zahl getippt und darfst du mal von vorne anfangen. Also es ist ein Dank der Technik, wo ich sage, hey Siri.
Ja, hey Siri, oder zumindest, dass du einfach auf den Namen drückst und dann geht's auch schon los, ja, wenn jetzt das Notizbuch rausholen. Ich meine, das ist auch so ein gewisser Prozess, der natürlich sicherlich den einen oder anderen Nostalgiker auch immer noch erfreut, aber ich finde, Kommunikation hat ja durchaus auch was mit Effektivität zu tun und vielleicht, aber wir schweifen ab. Es ging um Abschiede. Und jetzt die Telefonzelle ist Feierabend und den lieben Julius, der uns eben so schleichend verlässt, jetzt werden wir nochmal speziell würdigen, aber wir müssen an der Stelle wahnsinnig Danke sagen, Julius.
Mega Dank. Also auch von Dresdner Seite ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür, dass er, das bekommt ja keiner unserer Hörer mit, welche... oder wie viel Feuerwehrmentalität Julius da an den Tag legen musste und wie oft dann irgendeiner von uns angerufen hat und gesagt, ey, hast du eigentlich schon? Und sagt er, bring mir das Material.
Ja, dann sitzt er nun ja auch in London und hat auch sicherlich auch einiges anderes zu tun. Aber der Julius ist schon ein Tausendsasser. Die jungen Medienschaften heutzutage sind ja alles so Universaltalente. Ja, früher war das ja so, dass gibt es also einen Kameramann oder einen Tonmann und einen weiß der Kuckuck was. Inzwischen ist das ja so im Mediengeschäft, dass letztlich gibt es einen, der macht alles. Ne? Der filmt, also der dreht, der macht den Sound, der schneidet und macht am Ende auch den ganzen Film. Also das ist schon krass zur One-Man-Show geworden. Früher war das gar nicht möglich, gerade auch auf dem freien Markt. Jetzt im Fernsehgeschäft sind es auch weniger Leute geworden. Ich meine, früher gab es, weiß ich nicht, 30 Jahren, da gab es einen Kameramann, dann gab es einen Assistenten, dann gab es noch einen Kameraassistenten, gab es noch einen Tonmann, gab es manchmal sogar noch einen Fahrer, auch der Redakteur oder Reporter eben fuhr auch mit Assistenz los. Also das war dann eben ein Ereignis, wenn so ein Fernsehteam aufgekreuzt ist. Also inzwischen hast du eigentlich nur noch einen Reporter mit einem Kameramann, das war's. Und auf dem freien Markt ist es dann teilweise nur noch einer alleine. Also sag ich mal so für Imagefilme oder irgendwie sowas, weil früher war eine Firma oder ein Unternehmen, das sich einen Imagefilm geleistet hat, das war schon was, ne? Da war großes Tennis. Inzwischen macht das irgendwie jeder und dadurch letztlich sind die Budgets gesunken und da macht das eben einer alleine.
Feierabend. Der besseren Technik geschuldet? Also ist
also die Technik hat ja auf jeden Fall einen unglaublichen Sprung gemacht. Also wenn du es richtig bedienst, kannst du letztlich mit einem aktuellen iPhone losziehen und machst, ich will nicht sagen, Hollywood ist übertrieben, aber machst gefühlt Hochglanzgeschichten, wenn du das gut einsetzt. Selbst tonmäßig ist das teilweise schon wirklich beeindruckend, was so ein Ding kann. Aber ja, klar, du brauchtest früher einfach Haufen Leute, um so Kamera zu bedienen. Du hast früher so einen Schärfeassistenten gehabt, also eher so im Filmbereich. Also hast die Linse und dann hat vorne einer die Schärfe gezogen. Also was Ähnliches gibt es heute immer noch bei großen Filmproduktionen. Mhm. Aber ich sag mal, das so ist deutlich, 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 deutlich besser geworden und macht es dann eben möglich, dass das einer alleine machen kann.
Was dann aber derjenige, der es dann alleine macht, muss, um etwas Gutes zu machen, wahrscheinlich umso kreativer sein oder eine eigene Handschrift haben. Zumindest hat das ein Fotograf, den ich letzte Woche bei mir im Haus hatte, weil der für eine Zeitung Bilder von mir gemacht hat, gesagt, dass er sagte, also selbst mit dem iPhone könnte er heute losziehen, bräuchte gar nicht diese teure Kamera und könnte sehr, sehr gute Bilder machen, aber damit das Bild gut wird und damit das Bild eine gewisse Tiefe und einen gewissen Charakter bekommt, muss der eben auf der anderen Seite der Linse umso kreativer und außergewöhnlicher sein. Er selber, das fand ich ganz witzig, hatte mal ein Buch über Paris gemacht mit dem iPhone, dass er einfach rumgegangen ist und Bilder gesammelt hat und daraus ein Buch in einer kleinen 120er Auflage gemacht. Und das Witzige war dabei, dass ich das Buch mal geschenkt bekommen habe und sich somit der Bogen gespannt hat zu ihm.
Der Kreis
also,
geschlossen.
Ich wusste nicht, dass er ist. Und er wusste nicht, dass ich ein Buch habe natürlich und so fanden da ganz interessante Unterhaltungen statt. Aber stimmt es, dass der Fotografierende dann umso kreativer sein muss oder eine Vision haben muss oder eine Geschichte im Sinn haben muss? Oder?
Naja, also wünschenswerterweise gibt's das, kommt beides zusammen. Ne? Du hast einen kreativen Menschen, der sein Handwerk beherrscht und dann eben auch noch über eine probate Technik verfügt. Ich sehe das ein kleines bisschen oder eher so, dass die Technik, die günstiger geworden ist und auch besser geworden ist, den Markt so ein bisschen nivelliert hat oder ein bisschen demokratisiert hat. Weil inzwischen ist es eben einfach so, oder früher gab es ganz viele Firmen oder Fotografen, die waren einfach deshalb Fotograf, weil sie das Geld hatten, sich das Equipment leisten zu können. Ja, das hat jetzt, hatte man zumindest manchmal das Gefühl, das Einzige, was sie habilitiert, das zu machen. Also vor allem so im Filmsektor oder im Fernseh-Image-Filmsektor waren schon viele, die hatten schlicht das Geld, konnten sich das Equipment leisten und dadurch waren die im Geschäft. Inzwischen ist das, brauchst du, um als, wie heißt das heutzutage, Cinematograf, Video, One-Man-Show, brauchst du einen Rechner irgendwie, mit dem du schneiden kannst. Das geht so mit 1,5 los. Und dann hast du vielleicht nochmal so ein Equipment, selbst mit einer Drohne. Das ist auf jeden Fall alles deutlich unter 10.000 Euro und dann bist du im Geschäft und kannst loslegen. Und insofern, dadurch, dass sich das so demokratisiert hat, hat es, finde ich, durchaus der Kreativität geholfen, auf dem gesamten Markt, weil sich eben immer mehr die Idee entscheidend war, weil es eben nicht mehr darum ging, ich habe eine Kamera, sonst das hat jeder, oder eben das iPhone, sonst ist am Ende ist dann die Kreativität gefragt und ist die Idee das, was mich überzeugt. Ja, das siehst du auch auf den so Social Media, Insta, Kuckuck, was auch diese ganzen Formate wie TikTok etc., YouTube, da arbeiten Leute ja mit einfachen Mitteln, ja, aber sie haben eine Idee. Und das ist eben pfiffig. Also wenn die Idee gut ist, der Bildinhalt gut ist, dann verzeihe ich auch irgendeine Unschärfe oder eine gewisse Farbuntreue. Ist man ja total entspannt. Hauptsache, es erreicht mich, die Geschichte ist gut. Also insofern, klar, hat der Fotograf da recht. Aber eben insgesamt hat es den Markt wirklich demokratisiert und finde ich der Kreativität und um des Outputs willen allen irgendwie einen Schritt nach vorne geholfen.
Letztlich ist ja die Frage, wenn du in dieser Akribie an das Werk dann herangehst, wer sieht das dann? Also wer kann das wirklich wahrnehmen von denen, die es konsumieren in irgendeiner Form? Also gerade auch in dieser schnelllebigen Zeit.
Naja,
also wie viel Profession ist überhaupt noch nötig oder...
Naja, ich finde so, wenn es dann, ja, also irgendwann wird die Luft dünn, ja, wenn du dann auch, da geht es ja auch um den Prozess, ja, also du hast so Fotografen, so Profi-Fotografen, die wissen, wie das funktioniert, dann hast du ja gerade in dem Fotografie-Sektor anders nochmal als bei Film und Fernsehen, wenn die so Porträts machen, so ein Fotograf wird meistens dadurch bekannt oder berühmt, dass er irgendwie andere bekannte und berühmte Menschen fotografiert. Sei es für Magazine oder irgendwann, weil sie von ihm fotografiert werden wollen. Sowas muss man oftmals ziemlich schnell gehen. Und da musst du kreativ sein, da muss einfach sitzen, was du machst. Du musst dein Handwerk, das Handwerk muss dein geringstes Problem sein, also wie du Licht machst etc., welche Kamera du verwendest und Schärfe und so weiter. Das muss einfach innerhalb von gefühlt Minuten funktionieren, aber du musst dann auch pfiffig sein, ja, wenn du weißt, keine Ahnung, du triffst einen Bundeskanzler oder sonst wen, brauchst aber so eine Studiosituation, den kriegst du aber nur irgendwie abseits einer Pressekonferenz, dann mieten die sich halt einen 7,5-Tonner, so einen LKW, stellen den irgendwie auf die Straße, bauen da ein kleines Studio rein, dann wird der schnell rausgeholt, rein, zack, Foto und dann sieht das aus wie eine Riesennummer, also da musst du schon pfiffiger, deutlich pfiffiger sein als die anderen und dann in der Arbeit so professionell und präzise, dass dann Leute sagen, ey Mensch, das hat bei dem richtig gefunzt, das Bild sieht super aus, aber auch der Prozess war für mich entspannt und kein Riesengetöse. Also nur um ein Bild zu machen, musste ich nicht einen ganzen Tag mit dem im Studio zubringen, sondern das hat gesessen, was der macht. Und da ist dann der Punkt, wo sich so Spreu und Weizen trennen.
Also da gibt es wahrscheinlich auch so verschiedene Kategorien zwischen dem Kreativen und dem Handwerker und dem einfach Fotografen.
Du, das
Fotografen
ist wie bei den Winzern. Da gibt es die ganz Kreativen, da gibt es die klassischen Handwerker, die eben in Deutschland sehr, sehr populär sind, das Rausarbeiten des ursprünglichen Traubengeschmacks. Das weißt du, ich sag mal, besser als ich.
Ja, noch interessanter finde ich es ja eigentlich bei den Weintrinkern, dass man da ganz viele Typen, also man unterscheidet ja im Großen und Ganzen, um den Bogen vielleicht zu meiner Passion zu spannen, zwischen vier grundverschiedenen Weintrinkertypen. Also ich bin mal gespannt,
wenn
du dich zählst, oder du kannst auch, du bist wahrscheinlich im Zweifel, bist du der Vierte. Also es gibt eigentlich zwei Unterscheidungen, zum einen welcher Typ du bist, um den Wein zu wählen, und dann zum anderen welcher Typ du bist, wie der Wein dich mehr oder weniger verändert oder welche Kategorie du vor und nach dem Weintrinken dann letztlich bespielst. Also Kategorien mehr oder weniger Weintrinker gibt es auf der einen Seite ganz klar und legendär. Etikettentrinker sind was?
Die Etikettentrinker sind diejenigen, sind die Etikettentrinker auch die Etikettenkäufer?
Im Prinzip schon. Also es gibt da eben auch innerhalb dieser Kategorie verschiedene Unterteilungen. Also zum einen die Etikettenkäufer, die visuell das Etikett auswählen. Also die in den Weinladen, in den Supermarkt gehen und wenn da, keine Ahnung, Marine-Emblem drauf ist, dann kaufen sie es. Oder wenn da irgendwie, keine Ahnung, bunter Vogel oder irgendein bestimmtes Tier oder irgendeine bestimmte Farbe, dann wird die Flasche gekauft, was. Und das hat mir auch schon mal in der Folge marketingtechnisch sehr, sehr gezielt auch angegangen wird. Also das wären so die schönen Etikettenkäufer, aber natürlich auch die Etikettenkäufer, die den Namen kaufen, also das Label sozusagen, die Marke, das Brand, das Weingut oder eben das Gebiet und danach ihren Wein auswählen. Und eigentlich, was auch in diese Branche oder in diese Kategorie mit rein rutscht, sind es die Showmans, die eigentlich das Etikett des Etiketts wegen kaufen, um einfach auch zu zeigen, was sie trinken.
Mhm.
Also ganz klar, Etikettenkäufer, ist nichts Verwerfliches dran. Also sowohl bei denen, die einfach nach dem Etikett selber kaufen, also dem visuellen, weil sie zumindest einen Ansatz haben, nicht einfach blind zur Flasche greifen, als eben auch die Etikettenkäufer, die einen bestimmten Namen suchen oder ein bestimmtes, keine Ahnung, Gebiet oder eine bestimmte Bewertung. Ist ja auch im Prinzip ein Etikettenkauf, wenn du ganz klar sagst, ich habe diese Bewertung, suche danach.
Also quasi alles ab 99 Punkten trinke ich.
genau, nach Bewertung 99 Punkten bin ich sofort dabei, was dann wahrscheinlich wieder mehr in diese Richtung Showman oder ja, vielleicht sogar Sammler. Auch Sammler sind Etikettenkäufer in gewisser Weise, weil sie natürlich einen Ansatz haben, wonach sie suchen, also nach einem bestimmten Etikett, einem bestimmten Label und das dann in ihren Keller tun möchten und da gezielt einen bestimmten Wein suchen.
Okay, das war jetzt Nummer 1.
Bist du dich da?
Nö. Ja, nicht.
Nö. Nö, ich auch nicht. Okay, das ist Nummer 1. Nummer 2, das könnte vielleicht eher so in deine Richtung gehen, das sind die Ahnungslosen.
Ja.
Also eher die, da ist es egal.
Ahnungslos, aber hoffnungsvoll.
Ja, also nennen wir es einfach so die Easy Drinker, die den Wein des Geschmacks wegen trinken, die sich auch gar nicht dafür interessieren, wo der vielleicht herkommt, wo der vielleicht gemacht, wie gemacht, was gemacht wurde, sind so die Partytrinker, sind so die den Weingeschmack
mögen. Also da fühle ich mich jetzt schon eher zu Hause beim
den Weingeschmack mögen.
Also dass ich vergleichsweise offen dem Wein gegenüberstehe, dass mir erstmal Wumpe ist, woher, warum, wieso gemacht, sondern erstmal funktioniert der für mich oder funktioniert der nicht. Dann würde ich aber schon auch wissen wollen, warum und wieso. Und dann geht's weiter.
Ich finde es interessant, wenn man sich dieses Unbedarfte erhalten kann. Also das große Problem, glaube ich, das hatten wir auch schon mal in der Folge besprochen, sowohl bei dir, wenn du etwas Optisches, etwas Visuelles siehst, also ein Bild, ein Film, als auch bei mir, wenn ich einen Wein trinke, dass man gar nicht mehr einfach trinken oder sehen kann, sondern sofort die Maschinerie anläuft, wie ist der gemacht, was ist der gemacht und man verkrampft dann. Und ich beneide die Menschen, wir versuchen das im Urlaub auch ganz, ganz oft einfach wieder aufleben zu lassen, dass man sich einfach hinsetzt und mittels des Weins einen schönen Augenblick untermalt. Also daher würde ich gar nicht sagen, der eine ist der gute Trinker, der andere der schlechte Trinker. Oder der eine ist der zielgerichtete, der andere nicht. Also ich glaube, jeder hat sein Ziel und jeder hat seine Passion im Weintrinken. Sowohl der Etikettenkäufer als eben auch der Unbedarfte dabei. Und ich finde jedes in seiner Art auch schön. Und habe auch jeden gerne bei mir im Weinladen. Sowohl der eine, der sagt, ach, ich mag ganz gerne irgendwie gelbe Früchte. Oder mag gern so eine richtig krasse Säure. Was kann ich da trinken und mir ist egal, was es ist. Als eben auch denjenigen, der sagt, keine Ahnung, ich brauche ein Geschenk und da müssen die Worte draufstehen oder ich brauche unbedingt Chateau Schlag mich tot aus dem Jahre XY und der muss mindestens das und das Rating haben.
Ja, und okay, das war jetzt Typ 2. Das war Typ 2. Und jetzt haben wir noch 2. Mhm. Wen gibt es denn jetzt noch?
Typ 3. Finde ich auch interessant.
Habe ich auch sehr, sehr gerne auch schön, im Laden. Der Typ-3-Trinker.
Typ-3-Trinker. Das wäre so der Wissenstrinker. Also der ganz gezielt versucht, eine Trinkerkarriere aufzubauen und diese Trinkerkarriere zu verfolgen. Insofern, dass jeder Wein ein Meilenstein in seinem Weg ist. Dass jeder Wein analysiert wird, dass jeder Wein kategorisiert wird. Dass er alles um diesen Wein erfahren möchte. Dass er am besten, während er den Wein trinkt, den Winzer anruft und fragt, in welcher Gärphase war der Wein 24 Stunden nach direkten Blablabla. Welche Holzart wurde verwendet, welche Sonneneinstrahlung hatte der Wein 4 Tage nach der Blüte. Welche Bodentypizitäten gibt es hier? Das sind so diese Sparringspartner, die ich manchmal, auch wenn sie sehr verkopft wirken, sehr interessant finde, weil sie Geschmack und jegliche Empfindung des Weines analysieren und für mich auch persönlich sehr, sehr interessant in einer professionellen Sichtweise sind, weil
schlicht ganz großes Wissen auch vereint wird, oder da muss man sich ja schon...
Zum einen rufen sie Wissen ab, auch bei mir, was sonst vielleicht einschlafen würde, wenn man es ja nicht ständig irgendwie in jeglicher Richtung aktualisiert, aber sie offenbaren mir manchmal eben auch Geschmackswelten, die ich selber nicht wahrnehmen kann. Also man hat ja selber so seine eigene Welt, seine eigene Wahrnehmung, und wenn jemand anders sagt, ich achte mehr darauf oder ich empfinde das, dann sagt man, okay, interessant, habe ich so nicht gesehen. Muss ich nochmal nachprobieren und habe schon wieder einen Grund zum Trinken. Nein, Quatsch. Ich sehe den Wein aus einer anderen Perspektive und aus einer anderen Sichtweise. Und das finde ich eigentlich großartig.
Typ 1?
Solange es man.
Typ 4,
Typ 1 hatten wir schon.
Dumm.
Typ 4 wären wir. Solange, wenn ich das noch ergänzen darf, solange man das nicht irgendwo totredet und einfach den Wein vergisst, sondern einfach nur redet, um zu reden und um zu. Um sich selber wichtig zu machen.
Also dann
mag ich auch diese Typen nicht und dann finde ich, dann sollen die in die Kategorie Showman und dann auch wiederum Etikettentrinker.
Also es passiert doch häufig, dass wenn man irgendwie im Restaurant ist, wo es dann vielleicht auch noch einen besseren Wein gibt, gibt es immer irgendeinen, der sich dann berufen fühlt, sein gesamtes Wissen zu diesem Wein, auch der gesamten Besucherschaft des Restaurants irgendwie zu offenbaren. Das ist manchmal wahnsinnig mühsam. Würde ich auch eher Showman oder Nervensäge. Typ 3B wäre das dann.
Nervensäge. 3B, genau, mit Unterkategorie. Aber ich mag es, solche Leute zu treffen und tausche mich sehr, sehr gerne mit ihnen aus, wenn sie es nicht verbissen tun, sondern wenn es in der Tat mit Interesse und es einfach als Hobby und als Leidenschaft leben und pflegen. Und einfach auch den Raum einschätzen können, den man dafür braucht, um dieses auszutauschen. Ich finde, dass du das zum Beispiel sehr, sehr gut kannst. Also dich da hingehend austauschen, darüber auch zu berichten, zu erzählen, deine Erfahrungen auszutauschen, aber es nicht musst und auch den Anstand hast, dich nicht in den Vordergrund zu drängen, sondern eben auch den anderen Raum zuzugestehen.
Also man muss es ja auch mal so ein bisschen abhängig. Ich war neulich in Leipzig, habe ich den Mitteldeutschen Rundfunk besucht und war in einem Wein, in einer Weinbar. Und dann merkst du auch relativ schnell, du hast natürlich in der Weinbar, hast du schlicht auch eine ganz normale Servicekräfte, die einen Wein an den Tisch bringen, die ja trotzdem versuchen, irgendwie einen wissenden Eindruck zu vermitteln oder zu hinterlassen. Und dann merkst du relativ schnell, wenn du irgendwas fragst, ob das jetzt einfach die Dinge ist, die da auswendig gelernt wurden und zum Besten gegeben werden oder ob da wirklich was ist. Und du musst jetzt halt in so einem ahnungslosen, was jetzt auch gar kein Vorwurf ist, Kellner, Kellnerin, dann irgendwie nicht ein Ohr abkauen und einen Vortrag halten. Dann sprich mit dem, wo du denkst, da kommt was oder da kann es ein spannendes Gespräch werden. Also ein Schlagabtausch im positiven Sinne, wo beide irgendwie was lernen und sich irgendwie Geschichten über lustige Winzer erzählen und man dadurch auch etwas erfährt, vielleicht auch neue Weine kennenlernt und eben nicht nur die trinkt, die man sowieso schon kennt. Danke für die Blumen. Aber jetzt bin ich auf den Typ 4 gespannt. Was ist denn Typ 4? Ist das der? Da bleibt ja jetzt nicht viel übrig. Sind das die Durstigen?
Eigentlich, also die ersten drei, das ist dann wahrscheinlich Typ 5, das sind diejenigen, die mittels des Positiv-Image von Wein ihren Alkoholkonsum versuchen zu kaschieren und eigentlich auch nur saufen wollen.
Herrlich.
Aber den Typ würde ich einfach erstmal aussparen.
Stimmt, dass durch das positive Image des Weines den Alkoholkonsum zu kaschieren, also den überbordenden Alkoholkonsum kaschieren. Schön formuliert. Also weiter
zu Typ 4. Ist ja das Interessante, was wir auch schon mal gesagt haben, dass wenn jemand gesagt hat, ich habe gestern Abend 4 Flaschen Wein getrunken, sagt jemand, wow, Respekt. Wenn jemand sagt, ich habe eine Flasche Schnaps getrunken, sagt man, ey, hast du ein Problem?
Absolut, absolut. Und alkoholtechnisch ist das gefühlt die gleiche Menge, ne?
Genau, genau. However, Typ 4, das ist, die ersten drei waren Sympathietypen für mich. Der Typ 4, den mag ich eigentlich gar nicht und davon gibt es leider viel zu viel in dieser unseren Weinwelt.
Biertrinker.
Nee, wir sind bei Weintrinker.
Nee, ich meine nur, dass sie den
Hipster-Trinker.
Ach, die Hipster-Trinker.
Also die gegen alles sein. Also eigentlich nur von einer ganz kleinen Sparte irgendeine Ahnung zu haben und der Rest ist scheiße. Und da wird dermaßen gegen gebashen, gegen gefeuert und nur genau das kann in irgendeiner Form toll und cool und mega. Und das sind nicht nur die Natural-Weintrinker, obwohl das natürlich eine Sparte für sich selber ist. So sehr ich diese Weingattung und Weinsparte schätze, sind manchmal die Weinverkäufer und Weingenießer, die sich in dieser bewegen, einfach Arschlöcher.
Ich finde das
also,
toll,
alles,
ich finde
das toll
ist, dass du es geschafft hast, in der Beschreibung Typ 4 das Wort Hipster und Arschloch zusammenzubringen. Ein charmantes Chapeau aus Hamburg.
Ja. Nein, ich möchte da nicht Hipster in die Kategorie Arschloch zwängen. Das wäre wahrscheinlich ein wenig anmaßend und mit Sicherheit gibt es da auch ganz, ganz viele.
Ja, halt slightly mühsam halt. Ne?
Ich würde die Intoleranten in die Kategorie Arschloch zwängen. Um das Wort auch
engstirnig, hartleibig,
auf
da gibt es dererlei genau. Viele Adjektive, die man da zusammensuchen könnte. Aber ich meine, jetzt gibt es so ganz und ehrlich, dieses, das gibt es aber halt überall. In einfach, sei es jetzt, keine Ahnung, bei Autos, bei Büchern, also bei, wenn du dich mit, gibt auch so Hipster, engstirnige Hipster, was Bücher betrifft oder so. Ja, du kannst, also wenn du den gelesen hast, dann kannst du doch niemals, oder wer deutsche Komponisten hört, was weiß ich, keine Ahnung, Beethoven, da kannst du ja nicht allen Ernstes auch noch Dvořák hören. So gibt's viele anstrengende Diskussionen in allen.
Wahrscheinlich ist da aber der ganz große Vorteil bei den Leseratten oder bei den Musikhörern, dass wenn die von einer Sache überzeugt sind, können die es zum einen in einer gewissen und tiefgründigen Weise umso intensiver begründen, beziehungsweise kennen die dann noch ein, zwei Namen aus der anderen Gattung, was das große Problem ist bei ganz vielen engstirnigen Weintrinkern, die eine Leidenschaft pflegen, dass die den Rest der Weinwelt verteufeln, ohne sie wirklich zu kennen. Also wenn sie sie kennen würden, wären sie berufen dazu, einer Leidenschaft zu folgen und andere davon zu überzeugen, weil sie einfach sagen, ich habe das ausprobiert, aber die haben das meistens noch nicht mal ausprobiert. Also es gibt so einige, die, keine Ahnung, sagen, wir trinken nur deutsche Weine, weil bla bla bla, was aber mit den Weinen der anderen Welt nichts zu tun hat. Man kann es irgendwie begründen, aber man sollte zumindest sagen, warum die Begründung, da hapert es oftmals. Oder wir trinken eben nur Natural Weine, weil bla 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 bla, aber sie kennen die andere Welt gar nicht.
Und das ist halt, also an der Stelle muss ich ein Geständnis machen. Wenn ich jetzt so diese Beschreibung Typ 4 höre, also es gibt so in Ansätzen, gab es mal eine Phase in meinem Leben, und zwar ganz, ganz, ganz zu Beginn meines Weinlebens, den ich mit Rotwein begann und so eine gewisse Ablehnung gegen Weißwein hatte. Und ich also sowohl heute als auch damals eigentlich gar nicht so richtig wusste, warum ich Weißwein ganz grundlegend doof fand. Also das ist eine Phase, die hielt so ein halbes Jahr. Da hat dann auch mein lieber Freund Karl sehr viel Nervenzeit und Geld investiert, um mich vom Weißwein zu überzeugen und hat das auch hervorragend gelöst. Inzwischen, nur, sag ich mal, als Journalist habe ich eine gewisse Neugier, ist mir eigen und ich habe dann schon versucht, Sachen so rauszufinden oder wie mein ehemaliger Redaktionsleiter M1 sagte, Recherche macht schlau. Das habe ich mich schon entwickelt, aber so eine gewisse Engstirnigkeit hatte ich leider auch mal. Hartleibigkeit.
Das ist ja oftmals dieses Engstirnigkeit.
Aber es war eben so eine jugendliche Intoleranz.
Also Typ es kommt 4, ja meistens B, C. Aus der Situation, dass man Angst vor Neuem hat. Oder dass man sich einfach nicht die Mühe machen möchte, sich dieser anderen Welt einfach zu öffnen. Und das ist, was ich ganz gerne immer versuche, oder wozu ich ganz gerne ermuntern möchte, dass man, auch wenn man diese andere Welt in irgendeiner Form nicht mag, trotzdem immer wieder versucht, sie vielleicht zu verstehen, um die eigene Welt zu bekräftigen oder vielleicht auch den eigenen Horizont so ein wenig zu erweitern. Und gerade beim Wein finde ich das unglaublich wichtig.
Absolut, es gibt
oder
so
wenn
viele
ich keine
tolle
Ahnung habe, einfach
tolle
dazu zu stehen, dass ich keine Ahnung habe.
Das hilft immer wirtschaften. Aber ich hatte sowas Ähnliches mal mit Portwein. Also da, wo ich so Portwein hat mich erstmal. Ich glaube, das warst dann sogar auch du mit irgendwelchen crazy Geschichten, wo man sagt, ja, okay, warum nicht? Und dann diese Offenheit zu haben, denn es gibt ja du wirst ja für jedwede Art von Offenheit und Neugier wirst du ja beim Wein Gott sei Dank belohnt. Also da gibt es ja quasi, es hilft ja alles wirtschaften.
Jetzt hast du, es gibt eine zweite Gattung von verschiedenen Kategorien.
Es gibt eine zweite Gattung von
es
verschiedenen
so
Gattungen.
Zum einen diejenigen, die, man kann schon fast sagen, positiv sind und zum anderen diejenigen, die fast negativ sind. 2-2, also eine Vierergattung oder Unterteilung, wenn man so möchte. Und zum einen geht es also hauptsächlich darum, was der Alkohol in dem Wein und ganz speziell in dem Wein mit den Menschen Macht, also mit dem Sinn, mit dem Geist, mit den,
okay, bin bei dir.
Den Körperhaltungen und so weiter, wie die sich verändern. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das grundunterschiedlich ist? Also zum einen bei verschiedenen Alkoholikern. Ich finde, Menschen verändern sich ganz gravierend beim Bierkonsum und also auf eine andere Weise als beim Weinkonsum.
Du, ich war gerade auf dem, das heißt gerade, aber ich war dieses Jahr auf dem Oktoberfest, ja. Und dann, wenn du die Menschen mit all diesen leeren Blicken siehst, dann ist das schon, dann ist schon, ja, das ist anders, auf jeden Fall.
Und beim Wein aber auch. Also es gibt halt die Typen, die, keine Ahnung, wie der verrückte Professor, also wie Eddie Murphy im verrückten Professor, wenn die einen Schluck Wein bekommen, dann wird aus so einem introvertierten Typen was extrem lebendiges, schräges, verrücktes, ja, total schrilles. Schon mal gemerkt,
ja,
oder gesehen? Oder
ja, die, ja, aber also, wobei ich jetzt, also gibt halt so Typen, die werden wahnsinnig lustig oder so, quasi immer, immer lustiger und bleiben aber auch auf so einem vertretbaren Level. Dann gibt's, also jetzt, deshalb kann ich jetzt auch gar nicht so sehr an den Alkoholiker festmachen. Dann hast du die irgendwie einfach linear müde werden. Also die langsam so den Abend dann verlassen. Die gibt's. Dann gibt's Leute, die werden wahnsinnig nervig. Bis hin zu irgendwie, weiß ich nicht, ja, irgendwie so ein bisschen gemein. Da kehrt sich vielleicht auch immer so das Innere nach außen, aber das ist, also jetzt. Also fällt mir jetzt doch schwer, so die in eine halbwegs belastbare wissenschaftliche Äußerung von mir zu geben. Weil ich die Typen der Betrunkenen noch nicht, also dass ich das noch nicht klassifiziert.
Ich habe den großen Vorteil, dass ich das jeden Tag darf. Also nicht, dass ich meine Gäste analysiere oder klassifiziere.
Also okay, du hast einfach, Also du hast, die Leute kommen rein, die unterscheidest du erstmal in die Trinker, Typ 1, 2, 3, 4. Nein. Und dann auch noch.
Überhaupt
und dann
nicht.
Am und Ende des Abends gehst du wieder durch deinen Laden und kategorierst in betrunkener Typ 1, betrunkener Typ 2. Ist das so?
Sich das? Überhaupt nicht. Okay. Also ich nehme, und das finde ich eben auch so interessant, so manch ein Gast meint, dass ich ein anstrengendes Leben hätte, weil ich ja mit den Wesensveränderungen oder mit den mit teilweise eben auch den sich verändernden Gesprächsinhalten innerhalb eines Abends ganz schön zu kämpfen hätte, ob das nicht nervig oder müßig wäre. Nein, das ist es nicht. Also ich sehe dabei immer noch das Schöne und das extrem Interessante in meinem Beruf, dass man Leute entspannen kann, was Alkohol ja auch tut, dass man Menschen einen schönen Moment verschaffen kann und dass man eben auch die einzelnen Typen so wahrnehmen kann, also unabhängig, ob man diese kategorisiert oder katalogisiert, wie sie halt sind und versucht, sie dort abzuholen, wie sie sind. Und ich finde es ganz, ganz wichtig und da sehe ich auch meine Aufgabe darin, sie nicht in eine Sparte zu zwängen. Also das, was ja auch viele, viele Kollegen leider tun, dass sie jemanden erst als wertig erachten, wenn er der ein oder anderen Kategorie entspricht. Ich fand das im Augenblick nur sehr interessant und amüsant, es vor einigen Tagen gelesen zu haben und sagte, ja, also dieses Aha-Erlebnis, ja, ja, stimmt, eigentlich ist es so und eigentlich könnte man das ganz genau so sehen und eigentlich möchte ich ganz gerne Lars davon erzählen. Und eben in diesem Fall war es so, dass Wissenschaftler in, natürlich in Amerika, in Missouri, in Columbia, sich hingesetzt haben und 500 Weintrinker analysiert haben und die in vier verschiedene Sparten gestopft haben sozusagen. Also zum einen den Hemingway-Typ, also wo Alkohol überhaupt nichts macht, der, also Wein explizit, überhaupt nichts macht, der so in sich selber ruht, dass er höchstens tiefsinnig oder gedankenkreativ dabei wird. Dann gibt es den wie er es nannte, verrückten, oder wie dies nannten, verrückten Professor, der eben sehr giggelig wird, sehr laut wird, sehr schrill wird, der komplett aus sich heraus lebt und eine komplette Wesensveränderung durchläuft. Es gibt den Mary Poppins-Typ, also der ohnehin was Sanftmütiges hat, was sehr Graziles, was sehr Feinsinniges. Und dieses intensiviert, also noch sensibler wird, noch feingeistiger und eigentlich noch zartfühlender. Und es gibt den Mr. Hyde. Also wo alles in komplette Aggression umschlägt und wo eben auch eine Gesichts- und Wesensveränderung, wo alles, also im Prinzip der Weinhipster.
da war er wieder. Herrlich.
Um den Bogen zu spannen und das ist halt für mich die sehr interessante Aufgabe bisher gewesen, das unbewusst wahrzunehmen. Und in einem Abend jeden in seiner Wesensart zu begleiten. Und ich hatte vor ein oder zwei Wochen hatte mich jemand gefragt, was befähigt jemanden dazu, ein Sommelier zu sein? Ist es eine bestimmte Ausbildung oder ist es eine bestimmte Erfahrung? Und es ist in der Tat, also finde ich, noch nicht mal eine Frage der Ausbildung, sondern eine Frage der Erfahrung, eine Frage des Umgangs mit Menschen und mit dem Wein. Also in dieser eigentlich auch Parallelentwicklung, dass man sowohl versucht, über die Jahre Weine umso intensiver zu greifen und kennenzulernen, als eben auch die Menschen und versucht, beides zueinander zu bringen. Und erst wenn ich das, und das kann ich meistens erst nach 10 Jahren oder nach vielleicht 15 Jahren, wenn ich das kann und beherrsche, dann würde ich sagen, wäre man ein profunder und ein guter Sommelier.
Eine Frage brennt mir noch so, also vielleicht auch die letzte für Bitte. Heute noch auf den Nägeln. Kannst du das, also steuerst du das, wenn du abends Gäste hast und merkst so, oh, der schweift jetzt zu Typ 4 ab, dass du dann so die Zufuhr von Alkoholikern so ein bisschen drosselst?
Nee, kann ich nicht. Also weil ich da zu wenig autoritär bin und ich möchte meine Gäste nicht bevormunden. Das ist mein größtes Manko, wenn man so möchte, dass ich da nicht den Weinpapa raushängen lassen kann und sagen kann, hey, du trinkst jetzt mal weniger. Es gab, glaube ich, eine Situation, wo ich sagte, du kriegst jetzt keinen Alkohol, also sie bekommen jetzt keinen Alkohol mehr.
Und das Taxi habe ich auch schon geholt.
Ja, so ungefähr, genau. Das hätte ihn wahrscheinlich nicht mehr mitgenommen. Es gab es einmal in den letzten 15 Jahren in der Weinbar, aber sonst... Nee, bin ich nicht, also vermisse ich bei mir selber manchmal, dass ich da nicht die Zügel in die Hand nehmen kann und sagen kann.
Also dass man, wobei man sagt, so, okay, jetzt vergisst einfach dann eine neue Flasche zu bringen oder man vergisst da nochmal nachzuschenken oder wenn nur in Mini-Portionchen oder irgendwie sowas, nee, machst du nicht.
Das schon, also das schon und unbewusst, wenn man dem anderen damit ja hilft. Was ich auch interessant fand, ich möchte jetzt nicht zu ausführlich werden lassen, aber dass auch bestimmte Weine Menschen unterschiedlich verändern. Also es gänzlich unterschiedlich ist, ob jemand eben Weiß- oder Rotwein, also sprich Riesling oder Chardonnay im weißen Bereich oder im roten Bereich Bordeaux oder Burgund trinkt. Total unterschiedliche Entwicklung am Abend, total faszinierend.
Also jetzt, ohne es ausufern zu lassen, das interessiert mich jetzt doch, versuch's mal zu beschreiben. Also ich sag mal, bleiben wir beim Burgunder und beim Bordeaux.
Burgund-Bordeaux. Mhm. Also Bordeaux-Trinker verfestigen ihre wahrscheinlich schon etwas rustikaleren Ansätze beim Weintrinken. Burgundertrinker werden sanfter, filigraner, werden zu Suchenden, werden feinsinniger, werden ruhiger. Gehen gar nicht so sehr nach außen, möchten gar nicht kommunizieren, möchten sich oftmals nicht austauschen oder wenn dann nur minutiös. Bordeaux-Trinker sind dann diejenigen, die etwas lauter, etwas kommunikativer, etwas unterhaltsamer werden. Also ganz, ganz plakativ unterschieden.
Mit genau dieser Beobachtungsaufgabe, mit dem Wunsch um Feedback, würde ich die heutige Folge lächelnd beenden.
Und einen herzlichen Dankeschön nochmal an Julius.
Ja, er ist ja noch nicht ganz aus der Welt, aber das operative Geschäft wird jetzt beendet. Der junge Mann jetzt und wir wünschen auf seinem Lebensweg alles Gute.
Alles Gute.